stellen sich vor, oder stellt ihr euch vor, ihr bekommt so einen Zettel in Briefkasten, wo drauf steht, sie waren leider nicht da, aber es ist ein Paket für sie. Postlagernd an der nächsten Postdienststelle abgegeben worden. Da gibt es ja dann mehrere Möglichkeiten, was man macht. Erstens, man kann sagen, es ist mir viel zu anstrengend, jetzt zur Post zu gehen und das Paket abzuholen. Oder man könnte sagen, man geht mal hin und guckt mal, was es für ein Paket sein könnte. Ich habe jetzt mal 3 Pakete mitgebracht. Das hier, ich stelle die mal nebeneinander oder aufeinander. Oder, doch ein bisschen enttäuschend klein schon, finde ich, aber steht immerhin super drauf, dieses Paket. Und dann ist da noch so ein winzig kleines Paket. Ist so die Frage, welches wird man sich aussuchen? Oder da geht man zur Postdienststelle und denkt, wäre schon schön, wenn es das Große ist. Aber irgendwie weiß man ja auch nicht, was drin ist. Kann ja auch sein, es ist ein Haufen Aufgaben drin. Irgendwas zum Zusammenbauen oder was für einen Alltag oder sowas. Man weiß es nicht. Und das eine ist auch noch verpackt, da sieht man gar nicht, was drin ist. Würdet ihr das auspacken, würdet ihr das nicht auspacken, würdet ihr das abholen? Würdet ihr euch ein anderes Paket wünschen? Würdet ihr euch wünschen, dass vielleicht jeden Tag 365 Pakete da sind, für jeden Tag eins, dass man irgendwas Neues holen kann? Aber jetzt war halt dieser Zettel da und so richtig aussuchen kann man sich's nicht, was man da kriegt. Ich möchte einen Bibeltext lesen, der so ein bisschen zeigt, dass es auch nicht ganz unerheblich ist, wie wir mit diesen Paketen umgehen. Ist ein Text, der vielleicht auf den ersten Blick sehr viel Druck ausübt, der vielleicht auch dem Kapitalismus das Wort redet. So wird er häufig verstanden. Es geht um das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Ich lese es. Lukas 19, Vers 11 bis 27. Lukas 19, Vers 11 bis 27, wer eine Bibel dabei hat. Alle anderen kennen es sowieso. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser König werde und über uns herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was ein jeder erhandelt hätte. Da trat der erste herzu und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über die Städte. Der zweite kam auch und sprach, Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch, du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe. Denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm, mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin, nehme, was ich nicht angelegt habe und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen, nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm, Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich sage euch aber, wer da hat, dem wird gegeben werden. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und es kommt noch schlimmer. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich ihr König werde, bringt her und macht sie vor mir nieder. Das ist ein schöner Sonntagstext, gell? Da kann man so richtig motiviert in den Alltag gehen und sagen, okay, ich habe ein bisschen Kapital und jetzt mache ich was draus. Denn wer hat, kriegt noch mehr. aber beschleicht einen auch so ein bisschen das komische Gefühl, wenn man jetzt das große Paket nimmt, ja, dann erwartet da irgendeiner, dass man es verzehnfacht oder zumindest verfünffacht. Und Jesus, da komme ich nachher nochmal drauf, sagt an einer anderen Stelle, von demjenigen, der viel hat, wird viel gefordert werden. Und von demjenigen, der wenig hat, wird wenig gefordert werden. Nochmal die Frage, welches Paket wollt ihr? Redet dieses Gleichnis jetzt tatsächlich dem Kapitalismus quasi den Weg frei ins Christentum? Wer hat, kriegt noch mehr. Strengt euch an. Macht. Spürt ihr den Druck? So beim ersten Mal lesen und beim zweiten Mal lesen, denkt man, das lese ich jeden Tag in der Zeitung, das brauche ich die Bibel eigentlich nicht. Ich möchte es mal ganz kurz so ein bisschen in den historischen Zusammenhang, also in den biblischen Zusammenhang und dann in den historischen Zusammenhang stellen. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, als er das Gleichnis gesprochen hat, und hat vorher etliche Kranke geheilt. Kurz vorher war die Heilung eines Blinden, der geschrien hat, du bist der Sohn Davids, du bist derjenige, auf den wir schon immer gewartet haben, du bist der Messias, du bist der König. Direkt davor war er bei Zachäus und natürlich war das komisch, dass sich Jesus, dieser Messias, der König, zu einem Zöllner an den Tisch setzt, aber der letzte Satz, den Jesus da gesprochen hat, war, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so ein bisschen verloren haben sich die Israelis, die Juden, schon gefühlt inmitten einer römischen Übermacht. Und während Jesus immer näher nach Jerusalem gekommen ist, ist ihm immer größere Volksmenge gefolgt und alle haben erwartet, jetzt geht das Reich Gottes los. Jetzt wird dieser Jesus nach Jerusalem einziehen, König werden und uns endlich befreien. Das ist der Zusammenhang, in dem Jesus dieses Gleichnis sagt. Und jetzt ist er aber ganz komisch, dass er darauf Bezug nimmt, dass da ein Fürst ist, der noch nicht König ist, der erstmal außer Landes muss. Der muss außer Landes, um dort die Königsherrschaft zu erlangen. Was macht denn das für einen Sinn? Dass ein Fürst in einem Land aufgewachsen, in dem er König werden muss, muss in ein anderes Land, um König zu werden? Jesus nimmt da Bezug auf Archelaus. Archelaus war der Sohn von Herodes dem Großen. Der Herodes der Große, das war derjenige, der zu Jesu Geburt geherrscht hat und diesen Kindermord in Bethlehem und Umgebung durchgeführt hat. Ein blutrünstiger Tyrann. Und dessen Sohn sollte jetzt König werden. Das hat Herodes so bestimmt. Er hat drei Söhne gehabt und die haben drei verschiedene Bereiche des Reiches bekommen. Und der Archelaus sollte nun König in Judäa werden. Der war aber verschrien. Und die Juden wollten ihn nicht als König, weil er noch blutrünstiger war als sein Vater. Also musste dieser Archelaus, weil die Römer waren ja der eigentlichen Herrscher, nach Rom und vom Kaiser die Königswürde übertragen bekommen. Und während Archelaus in Rom war, ist eine jüdische Gesandtschaft nach Rom gereist, um den Kaiser zu überreden, ihn nicht zum König zu machen. Das ist der geschichtliche Zusammenhang, an den Jesus da erinnert. Ein König, der in ein fremdes Land muss, um die Königswürde zu bekommen und in dieser Zwischenzeit nicht da ist. Der ist weg. Hat aber den Anspruch, König zu sein. Das ist der Zusammenhang, in dem Jesus hier dieses Gleichnis spricht. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Alle erwarten, er wird jetzt König. Und er spricht von einem König, der erstmal noch eine längere, unbestimmte Zeit weg ist. Trotzdem aber den Anspruch hat, der zukünftige König zu sein. Und die Formulierung, die dieser König benutzt, ist eine ganz merkwürdige. Also Luther hat es eigentlich falsch übersetzt. Er schreibt in Vers 13, dass der König gesagt hätte, handelt damit mit dem Pfund, bis ich wiederkomme. Eigentlich steht da, handelt, während ich komme. handelt, während ich komme. Also in der Zeit, in der ich komme, handelt. Wartet nicht, bis ich komme. Ich bin schon am Kommen. Also jetzt geht's los. Und damit sagt er, eigentlich bin ich jetzt schon König. Macht keinen Unterschied, ob ich da bin oder ob ich nicht da bin. Und jetzt gucken wir uns mal an, welches Paket er seinen Knechten, hat er 10 Knechte, welches Paket er ihnen gibt. Es gibt ein ganz ähnliches Gleichnis in Matthäus 24 oder 25, das aber auch erhebliche Unterschiede aufweist. Da ist einer, der drei Knechten, nicht 10 Knechten wie hier, sondern 3 Knechten unterschiedlich große Geschenke macht, unterschiedlich große Gaben gibt. Hier kriegen alle das Gleiche. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf unsere Währung, dann war das nicht mehr als dieses. 1 Pfund, also ich habe in einem Kommentar gelesen, der schon ein bisschen älter war, vor der Euro-Einführung waren 80 Pfennig. Das heißt, ich sage einfach mal 80 Cent. 80 Cent. Und jeder kriegt das Gleiche. Vielleicht ist das schon die erste Gefahr, die der dritte Knecht erlegen ist, Er sagt, 80 Cent, der will König sein? 80 Cent? Ist das alles? Vielleicht hat es in dem Matthäus-Gleichnis, wo auch der Dritte, der am wenigsten gekriegt hat, auch gedacht, wieso kriegen die anderen mehr? 80 Cent, ist das alles? Ich glaube, diese erste Gefahr ist, diese 80 Cent gering zu schätzen. Manchmal, wir alle kennen den Psalm 73, da ging es dem Asaf schon so, dass uns manchmal so erscheint, dass das, was Gott ist, der ja den Königsanspruch hat, der den Anspruch hat, Herrscher zu sein, der den Anspruch hat, die komplette Macht zu haben, dass wir da ein bisschen wenig abkriegen. Und alle anderen haben mehr. Allen anderen geht es besser. Wir werden mit 80 Cent abgespeist. Wir hätten auch gern jeden Tag ein neues Geschenk. Wenn es schon nur 80 Cent sind, kann er sich doch leisten, der König. Es ist übrigens auch nur ein Teil seines Vermögens, im Gegensatz zu Matthäus, wo steht, er hat sein Vermögen aufgeteilt, der König. Hier hat er nur einen Teil abgegeben. Und jeder kriegt lächerliche 80 Cent. Und da steht die Gefahr drin, das entweder wie bei Matthäus zu vergraben, zu sagen, also gut, möglicherweise kommt er irgendwann wieder, aber dann gebe ich es ihm zurück. Ich will damit aber eigentlich nichts anfangen. Ich möchte damit nichts anfangen müssen. Oder wie hier, das in irgendein Tuch zu packen, dann sieht man es auch nicht mehr, dann liegt es im Schrank und ich muss mich nicht weiter drum kümmern. Und vielleicht spielt der Gedanke auch mit eine Rolle, was können wir schon ausrichten mit dem, was uns der König da zurücklässt. Er selber ist ja gar nicht da. Kommt uns vielleicht manchmal so vor. Er selber ist gar nicht da. Aber das Wenige, was er uns dagelassen hat, ist die Erlösung, das Wort Gottes, den Geist Gottes und es reicht. Beispiel, Vergebung. Wenn wir es anwenden, reicht es völlig. Wir hatten jetzt zuletzt die Predigtreihe über Vergebung und da hat der Vinny in einer Predigt gesagt, wenn wir das jetzt schon wirklich so thematisieren, 4 Predigten drüber halten und alle eigentlich Bescheid wissen über das Thema Vergebung, was Gott uns zuspricht, wieso nehmen wir es nicht in Anspruch? Wieso freuen wir uns nicht drüber? Oder das Thema Erlösung. Nochmal, alle kriegen das Gleiche in diesem Gleichnis. Alle kriegen das Gleiche. Unsere tiefsten Lebensfragen. Wo gehen wir hin? Was ist nach dem Tod? Was passiert, wenn wir bestimmte Krisen nicht überleben? Was passiert, wenn wir tatsächlich objektiv betrachtet weniger haben als die anderen? Wir werden nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und was, wenn Gott sagt, und die, das bisschen Zeit, was ich dir zugemessen habe, wenn ich einfach entscheide, dass es reicht? Kannst du dann sagen, dass es nicht reicht? Oder wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben, nehmen wir das in Anspruch oder nehmen wir das nicht in Anspruch? Schielen wir auf die größeren Pakete oder ist uns das tatsächlich genug, weil wir wissen, es trägt? Und nochmal die Frage, was machen wir mit den Gnadengaben Gottes, die er uns gibt? Behalten wir sie für uns? Das kann man ja auch machen, kann man sich ja auch vorstellen, zu sagen, okay, ich habe Vergebung, ich habe ewiges Leben, ich bin bei Gott und für immer bei Gott. Was geht mich der andere an? Ich glaube, dass Gottes Zusagen, die wir in seinem Wort haben, und nochmal, es ist bei allen das Gleiche, jeder hat die Zusagen Gottes, sich nur erfüllen, wenn wir sie umsetzen in unserem Leben. Übrigens, das Zitat, was wir vorhin gehört haben, das habe ich auch auf Tamaras Karte geschrieben. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Steht im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl. Das steht nicht fürs stille Kämmerlein da. Sage ich jetzt einfach mal so ganz ungeschützt. Steht nicht nur dafür da. Es ist nicht zum Eigengebrauch nur bestimmt, sondern es ist dazu gebraucht, in Liebe und Dienst auf den anderen zuzugehen, mit dem, was wir haben. Und dieses Gleichnis widerspricht deutlich einer ganz nahen, sofortigen Zukunftserwartung dessen, dass das Reich Gottes hier Wirklichkeit wird. Der König geht auf eine unbestimmte Zeit weg. Hinterlässt uns alles, was wir brauchen, 80 Cent, aber ist auf unbestimmte Zeit weg. Wir sehen ihn so häufig nicht. Wir erleben ihn so häufig vielleicht nicht. Wir denken, alle anderen haben mehr Macht. Alle anderen können eher bestimmen. Es läuft vielleicht in die falsche Richtung, alles weltpolitisch. Wo ist denn der König? Will er nicht König sein? Will er nicht endlich das Reich aufbauen? Und deswegen geht es ganz tief und ganz einfach aus meiner Sicht in diesem Gleichnis um eine einzige Frage. Ist derjenige der König? Ist er der König, der uns das gibt? Oder ist es nicht? Glauben wir, dass das der König ist? Oder glauben wir das nicht? Und jetzt bedeutet Glauben auch nicht nur für wahr halten. Also ich kann mir vorstellen, dass Jesus irgendwann wiederkommt und tatsächlich König ist und das Königtum aufbaut und so weiter. Die Frage ist, ist Jesus König in meinem persönlichen Leben? Bin ich bereit, das, was ich von Jesus bekommen habe, in meinem Leben konkret umzusetzen? Das ist die Frage. Ist Jesus in meinem Leben der König? Schon jetzt? Oder ist er das nicht? Sind es andere? Gibt so ein, man hört immer mal wieder so einen Satz, solange Jesus der Mittelpunkt ist, darf sich mein Leben gern um Nebensächlichkeiten drehen. Den hört man häufig. Ich glaube, das ist ein Paradoxon, das schließt sich völlig aus. Wenn sich mein Leben um andere Sachen dreht, dann ist das der Mittelpunkt, um das sich mein Leben dreht und nicht Jesus. Aber wenn Jesus der König in meinem Leben ist, dreht sich mein Leben um den König. Und dann sind die anderen Sachen Nebensächlichkeiten. Das heißt, die Frage, die das Gleichnis an uns hat, ist Jesus der König in meinem Leben oder ist er das nicht? Trotz aller Vorläufigkeit, trotz aller, ja, also trotz allem Geringen oder dem geringen Anschein, dass wir nichts bewirken können, dass da nichts ist, dass der König weg ist. Ist der Jesus der König oder ist er das nicht? Also erste Gefahr ist, dass wir das gering schätzen. Ich glaube, das ist dem dritten Knecht passiert. Was soll ich mit 80 Cent? Außerdem, ich habe genug zu tun. Das zweite zweite Gefahr, die dem der dieser dritte Knecht erlegen ist, ist aus meiner Sicht seiner Trägheit. Wenn wir uns jetzt mal genau angucken, was der dritte Knecht zu Jesus sagt. Er sagt, ich habe gefürchtet, dass du so ein strenger Herrscher bist. Ich habe gefürchtet, dass du so ein strenger Herrscher bist. Hat er das wirklich? Hat er nicht? Wenn er gefürchtet hätte, dass dieser König ein strenger Herrscher ist, dann hätte er doch seinen Hintern hochgekriegt, wenn er es wirklich gefürchtet hätte. Das heißt, er war träge. Vielleicht hat er gedacht, wird schon nicht so schlimm kommen, wenn er kommt, wenn er überhaupt kommt. Außerdem, er ist nicht da. Gelten seine Anweisungen, gilt sein Auftrag wirklich für mich? Also er war gleichgültig und vielleicht auch unbewusst unaufrichtig. Denn er sagt ihm, ich hab dich gefürchtet, und getan hat er was ganz anderes. Ich glaube, wenn man das auf unsere heutige Gemeindesituation überträgt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen heftig, ich weiß es nicht, aber ich stelle mir heutzutage einen vor, der so ein Mitläufer ist, der in den Tag hineinlädt und denkt, wird schon reichen. Ich habe ja Kontakt zur Gemeinde, ich gehe regelmäßig in Gottesdienst, ich bete regelmäßig, ich besuche die Bibelstunden. Ich tue eigentlich nichts, wofür man mich verurteilen könnte. Sing auch ganz laut. Aber der es versäumt, aktiv zu werden und sein Leben in die Nachfolge Gottes zu stellen. Und zu sagen, es soll mir nicht reichen, einfach nur Grenzen einzuhalten, sondern ich möchte Nachfolger sein von Jesus. Ich möchte Spuren hinterlassen. Ich möchte, dass da, wo ich hinkomme, Gottes Reich ein ganz kleines bisschen sichtbar wird. Der liebende Gott muss doch zufrieden sein mit mir. Der kann mir doch nichts wollen, ist doch ein liebender Gott. Ich frage mich tatsächlich manchmal, ich frage mich wirklich manchmal, ob wir in den letzten Jahren vielleicht sogar zu viel, es wird jetzt alles ein bisschen heftig, aber vielleicht sogar zu viel und zu einseitig von Gottes Liebe gesprochen haben oder in einer falschen Art von Gottes Liebe gesprochen haben. Das Gleichnis lehrt uns, einfach nur zu sagen, dass Gott mich liebt und es wird schon alles gut, dass das möglicherweise nicht reicht. Kann man so weit gehen? Ihr könnt mich gerne nachher ansprechen, wie ich das meine oder ob das wirklich mein Ernst ist. Aber ich möchte an der Stelle bewusst provozieren. Ich glaube, das Gleichnis sagt, das reicht nicht. Sondern das Gleichnis fordert uns heraus aus diesen 80 Cent, aus dem allem, was wir von Gott bekommen haben, aus Gnade, aus freien Stücken, das in unserem Leben umzusetzen. Ich glaube, es reicht nicht, um bei dem Gleichnis der Vergebung zu bleiben, zu sagen, Gott vergibt mir schon alles, und nicht bereit zu sein, meinem Mitmenschen zu vergeben. Ich glaube, das reicht nicht. Und ich glaube, es reicht auch nicht, wie auch immer das dann praktisch aussieht, ich glaube, es reicht auch nicht, zu sagen, ich bin so froh, dass Gott mir gnädig ist und dass mein Leben in den Himmel geht und dass ich auf ewig bei Gott sein werde. Und dass es uns gleichzeitig überhaupt nichts ausmacht, dass so viele Menschen noch nie irgendwas von diesem Gott gehört haben. Oder es zumindest nicht wissen, dass es neues Leben gibt, dass es ewiges Leben gibt, dass es die Quelle des Lebens gibt, dass es eine Quelle gibt, die nie versiegt. Und dass das die Lösung ist für viele, 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 alle Probleme. Ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, das will uns das Gleichnis sagen. Denn es wird eine scharfe Warnung ausgesprochen. Mit dem Knecht, was auch immer das heißt, dem dritten Knecht wird auch noch das genommen, was er bekommen hat. Dem würden auch noch diese 80 Cent genommen. Das müssen wir mal aushalten. Natürlich ist Gott der liebende Gott und ich lebe jeden Tag von seiner Liebe, jeden Tag. Aber ich muss aushalten, dass Jesus sagt, wer das nicht umsetzt in seinem Leben, wer das nicht auspackt, dem wird es genommen werden. Ich habe mehrere Interpretationen von diesem Gleichnis gelesen. Manche tun sich, glaube ich, echt schwer mit diesem Gottesbild und sagen, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Das ist ein falsches Gottesbild. Dass Gott ernst macht, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist der dritte Irrtum, die dritte auch ernsthafte Gefahr, die in diesem Gleichnis beschrieben ist. Der ist ein falsches Gottesbild. Und es gibt es jetzt auf beiden Seiten. Also gibt es ganz unterschiedliche Bilder, die zu einem völlig falschen Verständnis dieses Gleichnisses führen können. Das eine ist, es kann nicht sein, dass da einer ist, der was von uns fordert. Es geht so weit, dass Theologen dieses Gleichnis komplett umdeuten und sagen, eigentlich ist derjenige, die Jesusfigur in diesem Ding, ist der dritte Knecht. Weil der gegen soziale Ungerechtigkeit aufsteht, gegen einen Herrscher, der nicht sät und doch erntet. Und da haben wir heutzutage genug Beispiele davon. Irgendwelche Weltkonzerne, die Samen verkaufen, die sie nicht erfunden haben, ein Patent drauf haben, Familien abhängig machen, enteignen, Menschen in den Selbstmord treiben. Da haben wir genügend Beispiele davon. Das ist hier nicht gemeint. Das ist hier nicht gemeint. Aber das ist ein falsches Gottesbild, zu denken, es gibt einen Gott, der nichts von mir fordert. Gott hat einen Anspruch auf mein Leben. Und wenn Gott mir alles gibt, was ich zum Leben brauche, und zwar zum ewigen Leben, dann hat er einen Anspruch auf mein Leben. Dann kann mein Leben nicht so bleiben, wie es war. Aber es gibt ein zweites falsches Gottesbild. Was sagt denn der Knecht noch? Er sagt tatsächlich, du hast gesät, was du nicht, du erntest, was du nicht gesät hast. Das Gegenteil ist richtig. Von wem hat er denn das Pfund bekommen? Der Knecht. Von wem hat er es bekommen? Vom König. Damit ist es königliches Gut. Und es ist natürlich nicht so, dass der König nichts gibt und dafür was fordert, sondern er gibt alles. Und jetzt kommt es nochmal. Jetzt guckt mal genau in dem Text, was die anderen beiden Knechte zu Jesus, also zu dem König sagen, als er zurückkommt. Die sagen, ich habe aus deinem Pfund 10 Pfund gemacht. Ist ja prima. Sagen die das? Nee, sie sagen es nicht. Sie sagen, dein Pfund hat 10 Pfund erbracht. Dein Pfund hat 10 Pfund erbracht, steht da. Und der zweite sagt, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Anders formuliert, ich muss mich gar nicht selber drum kümmern. Ich muss mich gar nicht unter Druck setzen. Ich habe alles, was ich brauche und Gott macht was draus. Da steckt ja so irgendwie die Gefahr drin, wenn ich jetzt das kleinste Paket auspacke, oder der Gedanke vielleicht, wenn ich jetzt das kleinste Paket auspacke und alles da dran setze, dass aus diesem kleinen Paket was wird, die anderen haben es viel leichter mit den großen Paketen. Und dann bin ich wieder der Dumme, weil ich das nicht geschafft habe. Das Gegenteil ist richtig. Wir sollten das, was Gott uns gibt, wertschätzen, umsetzen in unserem Leben und dann wird Gott was Gutes draus machen. Dein Pfund hat 10 Pfund erbracht. Dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Da steht überhaupt nicht, dass die Knechte gesagt hätten, ich habe irgendwas dazu beigetragen. Und ich glaube, das ist das richtige Gottesbild. Er gibt mir alles und er sorgt dafür, dass es Frucht bringt. Das, was ich da dazu tun muss, ist, glaube ich, wegzuschauen von den Gaben, wegzuschauen von dem, wie viel andere haben, wie viel ich habe, und ganz auf den Geber zu schauen und zu sagen, wenn der mit 80 Cent was anfangen kann, wenn der mit meinen 80 Cent was anfangen kann, wenn der mit meiner begrenzten Zeit was anfangen kann, wenn der mit meinem begrenzten Geld was anfangen kann, wenn der mit meinem begrenzten Intellekt was anfangen kann, dann soll er es gern haben. Wenn der was draus macht, soll er es gern haben. Und nochmal weitergedacht, von wem haben wir denn unseren Intellekt? Von wem haben wir denn die Gnade, dass wir in Deutschland aufwachsen dürfen? Von wem haben wir denn die Gnade, dass wir jeden Tag genug zu essen haben? Von wem haben wir unsere Zeit bekommen? Von wem haben wir letztlich unser Geld bekommen? Gibt es irgendeinen, der wirklich, wirklich ernsthaft sagen kann, das habe ich mir zu verdanken? Ich glaube, die richtige Sicht der Dinge ist zu sagen, danke Gott für alles, was du mir gegeben hast. Nicht nur für geistliche Gaben, auch für die materiellen Gaben. Danke. Und ich möchte, so gut ich kann, dir wieder zurückgeben. Und ich möchte mich da auf deine Verheißungen verlassen. Es gibt ein paar Kapitel vorher im Lukas 12 ist die Feldpredigt beschrieben. Und da sagt Jesus ganz erstaunliche Dinge. Er sagt, also da geht es um weltliche Sorgen und um das, was wir für Gott tun und so. Und er sagt in Lukas 12, Vers 32, trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Das heißt, jetzt guckt mal, was ich alles für euch habe. Packt das Geschenk mal aus. Eine Streichholzschachtel. Packt das Geschenk mal aus. Und dann, so klein wie es auch aussieht, sagt Jesus im Vers 32, das andere war Vers 1, Lukas 12, Vers 31, in Vers 32 sagt er dann, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Das stimmt. Wir fühlen uns manchmal klein. Wir fühlen uns manchmal hilflos oder vielleicht sogar nutzlos oder nett oder zu kurz gekommen oder nicht mit den richtigen Dingen ausgestattet. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Und jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Darum geht es bei diesen 80 Cent. Jesus spricht ja auch vom Senfkorn, wenn er vom Reich Gottes spricht. Winzig klein, also gut zu übersehen, wie so eine Streichholzschachtel, die irgendwo rumliegt. Und er sagt, und so ist das Reich Gottes. Aus was ganz Kleinem wird was ganz Großes. Und dazu sind wir da. Ich glaube, dazu sind wir berufen. Ich glaube, dass Gnade und Geschenk nie ohne Berufung zu haben ist. Und auch wenn uns manches ganz klein erscheint und auch wenn wir denken, der andere hat mehr, und ich kann nichts bewirken. Das ist übrigens auch so ein Vergraben von Gaben. Ich kann nichts bewirken. Das reden wir uns ein. Nochmal, die Formulierung von dem König heißt wörtlich, handelt, während ich komme. Wartet nicht, bis ich da bin. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ich will suchen und retten, was verloren ist. Und das will ich mit euch machen. Gott hat es wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und Jesus sagt einen ganz wunderbaren Satz in der Bergpredigt, im Matthäus-Evangelium. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Wenn es jetzt hier dunkel wäre und man zündet ein Streichholz an, ist es unglaublich hell, dieses winzige Streichholz. Und ein Streichholz oder ein Licht, sagt Jesus da auch, bringt nichts, wenn man es unter den Scheffel stellt. Das sieht kein Mensch. Und Salz zu sein, bringt auch nichts, wenn man das Salz, habt ihr mal Salz pur probiert? Bringt auch nichts, wenn man Salz nicht verteilt. Wir waren in Italien im Urlaub in einer Region, wo man Brot ohne Salz backt, weil der Papst irgendwann mal vor vielen hundert Jahren eine Salzsteuer erhoben hat, die zu teuer war. Es ist widerlich. Das wirklich, das kann man nicht essen. Das geht nicht. Und ich werde es nicht vergessen, wie ich das erste Mal wieder hier, es war in Como, wir waren auf der Rückfahrt in Como, und da gab es dann auch Brot zum Mittagessen und da war Salz drin. Das war komplett anders. Aber genauso fad und genauso schlimm ist es, wenn man Salz pur isst. Das Salz muss unter die Leute und das Licht muss in die Welt. Und Jesus sagt, die Finsternis hat keine Chance gegen das Licht. Und wenn es noch so klein aussieht. Und wenn wir jetzt in den Alltag gehen, also wir haben ja schon von Aufbrüchen und von Neuanfängen und so weiter gehört heute. Das war auch natürlich der Grund, warum ich euch einen Streichholzschachtel mitgegeben habe. Wenn wir jetzt in den Alltag gehen, für viele geht ja nicht nur die Schule los, sondern vielleicht auch wieder der Beruf und so, dann würde ich mich freuen, auch in der Jahreszeit jetzt, wo die Tage wieder kürzer werden und wo man wieder mehr Kerzen anzündet. Ihr kriegt jetzt jeder eine Streichholzschachtel. Eine Streichholzschachtel von mir, die ist da drin. Dürft ihr euch jeder eine rausnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr Streichholz rausnehmt und ein Streichholz anzündet, daran denkt, dass ihr und ich Licht in dieser Welt bin. Da, wo ich hinkomme. Dass ich Jesus nachfolgen darf und dass ich einen Unterschied machen darf. Und dass es noch nicht mal von mir selber abhängt, sondern dass Gott diese Taten vorbereitet. Dein Pfund, sagt der Knecht, hat 5 Pfund bewirkt. Das möchte ich gerne in meinem Leben erleben. Und ich möchte euch das so als Andenkerle, je nachdem, welcher Aufbruch gerade ist, also manche brauchen es ganz besonders, aber möchte ich euch mitgeben für jeden neuen Tag. Jeder neue Tag kann so ein Aufbruch sein, wo wir dann wieder sagen können, und heute möchte ich so ein Streichholz anzünden, heute möchte ich Licht sein. Eine winzig kleine Schachtel, die Größe ist für mich. Eine winzig kleine Schachtel, bitte dürft ihr jeder mitnehmen, vielleicht jetzt, wenn wir noch ein Lied singen. Und dann, wenn ihr ein Streichholz anzündet, einfach kurz drüber nachdenken, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr habt mit dieser Streichholzschachtel im übertragenen Sinne alles, was ihr braucht, um eure Welt zu verändern, mit Gottes Hilfe. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns ausstattest mit allem, was wir brauchen. Danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mich in deinen Dienst gerufen hast. Und danke, dass ich jeden Tag von dir leben darf. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich das gering geachtet habe. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich dachte, du verlangst zu viel von mir. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich deine Zusagen in meinem Alltag nicht umgesetzt habe, weil ich zu gleichgültig war. Ich möchte dich bitten, dass du mich veränderst. Ich möchte dich bitten, dass du mich zu einem machst, an dem man einen Unterschied sieht. Einer, der hell leuchtet und einer, der Salz in dieser Welt ist. Danke, dass du mir die Kraft dazu gibst. Und uns allen. Amen.